meine lieben Zuschauer und Zuhörer draußen an den Geräten. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem nächsten Podcast. An meiner Seite Herr Dr. Jörn Witt, Chefarzt hier in der Klinik Belle Etage, Facharzt für Urologie. Jörn, ich begrüße dich an meiner Seite.
Rutger, vielen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne. Ich habe mal wieder in der Medienauswertung einige Sachen gefunden, mit denen ich dich gerne mal nerven möchte.
Ja,
gerne. Und wo ich gerne deine Einordnung und deine Einschätzung zu finden möchte. Beginnen möchte ich mal Folgendes, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen das mal gerade hier zeigen. Letztes Wochenende, vielleicht der eine oder andere von Ihnen hat es gelesen in der Zeitung, Welt am Sonntag, Ausgabe Nummer 47 auf der ersten Seite. Und dann geht es weiter auf den Seiten 13 bis 16, wenn der Arzt Krebs sagt. Und Jörn, da bist du ja.
Genau, das ist eine Thematik, die immer wieder kommt, die ja auch extrem wichtig ist, ja, und die ja auch Angst macht. Ne? Krebs, der Begriff ist ja sehr negativ besetzt. Und deswegen schreiben die Zeitungen auch darüber und wollen darüber informieren.
Zu Recht.
Na, zu Recht. Und hier so groß aufgemacht, da steht natürlich nichts drin, aber auf den Folgeseiten ist dann zum Beispiel nochmal eine Einordnung, wie häufig Tumoren eigentlich sind, die Häufigkeit von Tumoren. Das sieht man hier auf dieser Seite, ja, Mann und Frau, und das eben Brustkrebs ist der häufigste Tumor bei den Frauen, Prostatakrebs, der häufigste bei den Männern. Darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch mal darüber zu reden, was diese Diagnose Krebs eigentlich
sehr
bedeutet. Und es war ja so, dass viele Leute, wenn sie diesen Begriff, wenn sie diese Diagnose bekommen oder jemand aus der Familie, die Vorstellung haben, dass das Leben damit zeitlich sehr begrenzt ist.
Das heißt, wir könnten auch hingehen und sagen, wer zum Arzt geht, muss im Zweifel natürlich mit der Diagnose Krebs rechnen. Aber wir wollen auch die Angst davor nehmen, sich dieser Diagnose tatsächlich entgegenzustellen.
Richtig, das ist das eine. Ich glaube, wer zum Arzt geht, muss immer mit einer Diagnose rechnen. Er kann auch mit einer Zuckererkrankung rechnen oder sowas. Und diese sogenannten nicht bösartigen Erkrankungen sind häufig viel schlimmer, weil sie das Leben viel schneller verkürzen. Ja? Und das wird eigentlich völlig vergessen.
Okay.
Und man muss sagen, dass es inzwischen so ist, dass 70% aller Patienten, die an Krebs erkranken, nicht an der Krebserkrankung sterben.
Also 70%,
das ist doch schon mal. Das gilt aber für alle, also es gibt natürlich sehr overall, ja, gibt natürlich Krebsarten, die sind schlechter und die sind führen leichter zu einer Verkürzung des Lebens als andere, und dann gibt es welche, die sind sehr gut. Prostatakrebs gehört zum Beispiel dazu, 90% oder über 90% der Patienten, die eine Prostatakrebsdiagnose erhalten, sterben nicht an der Prostatakrebserkrankung.
Dank solchen Fachleuten wie?
Unter anderem natürlich auch an der Therapie, das ist richtig. Und bei Brustkrebs sind die Zahlen fast gleich, da sind es auch über 85% der Patientinnen, die am Ende nicht an der Krebserkrankung sterben. Also von daher sind die Behandlungsaussichten, zumindest bei den häufigen Krebserkrankungen, sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch welche, da ist es schlecht, Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel, das ist ja bekannt, dass da die Überlebenswahrscheinlichkeit dann doch immer noch bei unter 10% oder sowas liegt. Aber diese Krebserkrankung ist dann zum Glück selten. Also insgesamt ist die Diagnose Krebs in der heutigen Zeit viel, viel besser von der Prognose, als das vor 30, 40 oder 50 Jahren der Fall gewesen.
Aber das ist ja eine tolle Motivation für unsere Zuschauer, auch wirklich zur Vorsorge, zur Früherkennung zu gehen.
Absolut, weil die Früherkennung oder Vorsorge, meistens sind es ja Früherkennungsmaßnahmen, führen ja dazu, dass die Erkrankung eben in einer frühen Situation erkannt wird und dadurch dann die therapeutischen Möglichkeiten viel, viel besser sind.
Ja.
Und ja, also ich glaube, das ist eins der wichtigen Dinge auch für die Menschen, dass eben der Begriff Krebs wird weiterhin negativ besetzt sein, aber die Aussichten der Behandlung, die sind eben viel, viel besser, als das vor vielen Jahren der Fall gewesen ist. und sich Gedanken zu machen, wenn ich eine Zuckererkrankung zum Beispiel habe, dass das mein Leben wahrscheinlich viel, viel, viel mehr verkürzt, ist, glaube ich, viel, viel wichtiger und gar nicht so in den Köpfen drin, weil da heißt es, ah, der Doktor gibt mir schon eine Pille und damit ist es gegessen. Das ist eigentlich nicht so, sondern ja, da gehört die Umstellung des Lebens eigentlich dazu. Ja, bei Krebserkrankungen auch, aber bei den sogenannten gutartigen Zivilisationserkrankungen, Hochdruck, Diabetes, Übergewicht und Fettstoffwechselstörung spielt das eigene Lebenssituation, also wie verhalte ich mich, eine ganz wesentliche Rolle. Ja.
Also ganz wichtige erste Antwort, wenn der Arzt Krebs sagt, meine Damen und Herren, das Leben ist nicht zu Ende. Das
keine
darf
Panik.
Ich, das ja, darf ich Ihnen hiermit, das darf ich nur versprechen, wenn Jörn an meiner Seite steht, ist ja, das Leben nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Und bei den hohen Prozentzahlen kann ich ja wirklich sagen, da sind wir ja froh, dass wir die Medizin schon so weit sind und dass wir solche Experten wie dich haben.
Ja. Und wenn es denn zur Behandlung kommt, da sind wir dann beim zweiten Thema. Da haben wir hier jeder vierte Deutsche, das ist jetzt aus NTV, das ist eine Umfrage von der Versicherung gewesen, Krankenversicherung. Jeder vierte in Deutschland hat Angst vor einem Klinikaufenthalt. Da haben 60% haben eigene schlechte Erfahrungen, finde ich schon mal relativ viel. Oder 40% haben Schlechtes gehört. Angst vor Krankenhauskeimen. Was ist eigentlich ein Krankenhauskeim?
Gute Frage.
Ja, und das ist ja so die Vorstellung, dass der böse Keim im Krankenhaus ist. Das ist aber falsch. Die sogenannten Krankenhauskeime, das ist eine falsche Bezeichnung. Das sind Keime, die sind multiresistent gegen Antibiotika. Das ist eigentlich das Richtige. Und diese Multiresistenz entsteht durch ganz viele Dinge. Unter anderem durch den weit verbreiteten Einsatz von Antibiotika auch in der Tierhaltung oder auch bei Menschen eben der weite Einsatz, wenn man Antibiotika falsch einsetzt, zum Beispiel beim grippalen Infekt, wo ein Antibiotika gar nicht wirken kann, dann erzeuge ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gegen Bakterien dann am Ende Resistenzen und hinterher wirkt es nicht mehr. Also das heißt, der resistente Keim bringt der Patient meistens schon mit, der ist gar nicht im Krankenhaus.
Ja. Und das ist mal wirklich eine ganz spannende Sache, die du da sagtest, weil für mich war das auch immer so, als Otto-Normalverbraucher, als der das so liest, der Krankenhauskeim.
Das ist, genau, aber die sind meistens mitgebracht und sind meistens für die meisten Patienten, für die meisten Menschen auch gar nicht gefährlich. Gefährlich wären sie für die wirklich, wirklich schwer krank sind, also die allgemeine Erkrankung haben, die den Organismus schwächen. Und wenn dann dieser Keim zu einer Lungenentzündung oder sowas führt, dann kann es sehr schnell gefährlich werden.
Okay.
Und wie steht es denn eigentlich, das wollte ich dann vielleicht auch nochmal sagen, so ein bisschen um die Qualität in den Krankenhaus. Muss man da Angst haben? Nicht? Also was Leute auch berichten, dass sie Angst haben vor Komplikationen bei Narkose, 12%. Das finde ich relativ viel und da muss ich die Angst komplett nehmen, weil in der Narkose ist man am besten überwacht. Es gibt keinen Zeitpunkt im Leben, wo man eigentlich besser überwacht ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Narkose was passiert, ist extrem gering. Die Probleme im Krankenhaus sind, glaube ich, andere. Einmal gibt es ja so formale Qualitätskriterien, die auch geregelt sind mit Verordnungen und Regelwerk, Hygiene, Röntgenstrahlen, Brandschutz, also in deutschen Krankenhäusern, dass man verbrennt, weil das Krankenhaus anfängt zu brennen, die Wahrscheinlichkeit ist so gut wie null. Das ist so geregelt, dass es eigentlich nicht passieren kann. Ich glaube, bei den Prozessen, da ist es eher so, dass Krankenhäuser ein Problem haben. Wer schon mal
Was heißt das?
Prozesse zum Beispiel, ich möchte irgendjemanden anrufen, ich möchte einen Termin machen. Funktioniert häufig schon nicht gut, weil Erreichbarkeit ist schlecht. Oder wenn man dann
Termin bekommen, hört man ja immer wieder.
Genau, oder Prozessabläufe, wenn ich denn da bin. Ach, Herr Müller, Sie haben tatsächlich einen Termin hier, was wollten Sie nochmal? Und sowas, also das ist häufig schlecht geregelt. Finde ich ganz furchtbar. Also wenn wir hier Patienten betreuen, dann machen wir das so, dass wir vorher die Informationen zusammentragen und die haben, wenn der Patient kommt. Ja, und dann können wir auch eine vernünftige Beratung durchführen, nachdem wir vielleicht noch ein paar Untersuchungen gemacht haben, weil wir eigentlich schon vorausgearbeitet haben. Das ist aber häufig nicht der Fall. Und das wird sogar eher schlechter in den öffentlichen Krankenhäusern, weil die unter einem ganz erheblichen Kostendruck stehen. Das kommt ja in der Presse auch, in den Medien auch immer wieder. Und die einzige Position, wo man noch sparen kann, ist typischerweise das Personal. Ja, und dann wird es halt irgendwann schwierig. Ja, ja. Und das sehe ich auch bei medizinischen Gutachten. Wenn Fehler auftreten, dann ist es typischerweise nicht, dass jemand falsch operiert hat oder so. Das ist meistens nicht. Aber wenn hinterher dann der Verlauf anders ist als erwartet, dann ist es schon häufiger so, dass es eher personelle Probleme sind, die dazu führen, dass die Situation nicht rechtzeitig erkannt wird und dann die Abläufe schlechter werden.
Ja. Ja,
und das ist, glaube ich, das, was die Leute dann auch an schlechten Erfahrungen machen. Ja. Also ich glaube, so die generelle Qualität ist eigentlich geregelt, aber es wird, das wird in Zukunft vielleicht auch noch sich mehr bemerkbar machen, dass einfach aufgrund von personellen Unterbesetzungen die Versorgungsstruktur in den klinischen Abläufen schlechter wird. Und da ist es dann so, dass es manchmal gut ist, wenn man entweder privat versichert ist und dann die Auswahl hat, auch mal in ein Privatkrankenhaus zu gehen oder eben auch zu sagen, naja, es ist mir wert, meine Gesundheit ist es mir wert, weil das kann ich nur einmal investieren, kaufe ich das Auto vielleicht ein Jahr später oder was auch immer und investiere in meine eigene Gesundheit.
Ja, sehr, 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 sehr spannend. Hast du noch eine schöne Folie für uns?
Nee, ich glaube, mit den Folien sind wir heute zu Ende. Ja.
Sehr, sehr gut. Ja. Jörn, es war mal wieder sehr spannend. Heute mal eine Folge, wo wir uns wirklich dazu entschlossen haben, mal das Drumherum ein bisschen zu beleuchten.
Ja, keine typische urologische Problematik. Werden wir aber dann in der nächsten Folge natürlich wieder machen. Und ich denke, da werden wir zum Beispiel mal die Roboterchirurgie noch mal ein bisschen weiter beleuchten.
Ja, aber und absolut. Das Gerät möchte ich auf jeden Fall mal sehen. Und da bin ich ja wirklich schon sehr, sehr gespannt darauf. Ja. Und von daher freue ich mich darauf. Freue ich mich riesig drauf, wenn wir uns das mal angucken können. Okay. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich kann einfach nur sagen, vielleicht haben wir Ihnen heute auch noch mal so ein bisschen die Bedenken, ich will nicht sagen Angst, sondern einfach die Bedenken genommen, zum Arzt, so zu einer Koryphäe wie...
Also wichtig ist das, glaube ich, auch. Also wenn Sie was beim Arzt nicht verstehen, dann müssen Sie nachfragen, weil der Arzt hat die Aufgabe, es auch so zu verstehen, dass der Betroffene es entsprechend einordnen kann. Das ist eins der wichtigsten Dinge in der Medizin aus meiner Sicht.
Ja. Rutger, haben Sie die Geduld und nerven Sie Ihren Arzt genauso, wie ich das mit Jörn mache. Im Zweifel kommen Sie zu uns und nerven Sie ihn selbst und fragen Sie ihn. Und wir sind hier in der Klinik Belle Etage in Düsseldorf. Kontaktdaten werden unten eingeblendet. Wir freuen uns auf Sie. Wir sagen vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Jörn.
Ja, und vielen Dank. Like da lassen, und abonnieren und bis zum nächsten Mal.
Wir sagen bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Dankeschön.